Fritz und Sekt. Mit Hanna und Adriana.
Adi und ich haben uns hier gerade jetzt angelächelt, weil wir nicht wussten, wer anfängt heute.
Tja, dann mache ich jetzt die offizielle Begrüßung, auch wenn du angefangen hast.
Ja.
Herzlich willkommen zur ersten Jubiläumsfolge.
Ja, kann man so sagen.
Spritz und Sekt. Mhm. Ich bin Adriana, mir gegenüber sitzt Hanna.
Hi.
Hanna hat heute wieder ein ganz großes Thema vorbereitet. Ich bin super gespannt, wir werden so viel diskutieren. Ja, das ist die 25. Folge. Unglaublich. 25 Folgen. Wir haben uns hier schon 25 Mal hingesetzt.
Krass, oder?
Um über ein bestimmtes Thema zu sprechen.
Ich kann es auch noch nicht ganz glauben, um ehrlich zu sein.
Das ist so krass.
Ja.
Und wir haben euch in diesem Zuge über Instagram gefragt, was ihr gerne für Themen haben wollt für unsere Diskussionen hier.
Mhm.
Was euch mehr interessiert und da schauen wir jetzt einfach mal rein, damit wir uns die nächsten 25 Folgen planen können.
Genau, richtig.
genau, was war die erste Frage, Hanna?
Genau, in der ersten Frage hatten wir euch gefragt, was ihr euch lieber wünschen würdet. Ob ihr lieber uns beide hört, ob euch das reicht oder ob ihr auch gerne mal Gäste dabei habt. Und tatsächlich, ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war ungefähr 60-40, wenn ich jetzt mal ehrlich sein soll. Also 60% von euch haben dafür gestimmt, dass sie eher nur uns beide hören wollen und 40%, dass sie gerne auch mal Gäste dabei hätten.
Genau. Und das ist ja auch das, was wir in Zukunft ungefähr planen. Also
genau.
Die meisten Folgen werden nur mit uns beiden stattfinden und ab und zu holen wir uns dann nochmal jemanden hier mit dazu, sodass einfach nochmal eine dritte Ansicht, eine dritte Meinung mit reinkommt. Oder es ist einfach auch mal jemand dabei, der von einem Thema viel mehr Ahnung hat als wir.
Richtig.
Und ja, dementsprechend.
Auch ganz schön. Außerdem, ganz ehrlich, ist ja auch mal schön, eine männliche Stimme dabei zu haben, ne? So
genau.
Mal ein bisschen Abwechslung reinbringen.
Das hatten wir auch in der letzten Folge.
Genau, richtig. Da hatten wir den lieben Nico hier.
Genau.
Ja, nee, war sehr schön. Bei der zweiten Frage ging es dann darum, ob ihr lieber harte Fakten haben wollt oder uns auch einfach mal labern lasst, sagen wir es mal so. Also harte Fakten hatten wir so, zum Beispiel die Wahl letztes Jahr, da hatten wir euch das Wahlprogramm vorgestellt, so ein bisschen labern war die Welcome Back-Folge, wenn man das so als Beispiel nehmen möchte. Und tatsächlich war es da auch so 56-44%. Also das ist fast 50-50, wenn man so möchte. Und ich glaube, wir werden das auch in Zukunft beibehalten, dass wir mal, so wie heute jetzt, es ist ein bisschen, ja, ein Thema, sagen wir es mal so, was ein bisschen mehr an die Substanz geht. Dafür hatten wir ja auch wieder unsere Welcome Back-Folge nach der Sommerpause, wo wir dann auch ein bisschen entspannter, ein bisschen, ja, einfach Laberababer gemacht haben, wenn man so möchte, ne?
Ja, wobei ich glaube, dass wir heute auch, ich meine, du hast ja einige Fakten vorbereitet, aber wir werden auch so viel reden einfach ja. So von unseren Erfahrungen und so weiter, also es wird wahrscheinlich eh wieder beides
ja.
Geben.
Ich finde es auch eigentlich ganz gut, so die Mischung aus beiden, muss
ja.
Ich sagen. Weil nur harte Fakten, ich glaube, das schaltest du irgendwann ab, weil dein Gehirn auch gar nicht alles so aufsaugen kann, was du da sagst. Deswegen, ich glaube, die Mischung macht's.
Genau.
Ja.
So, und zum Schluss, und das ist eigentlich das Coolste, finde ich.
Mhm. Ja, war es die Frage in Erinnerung schwelgen oder top aktuell? Und ja, gut, da hatten wir euch das quasi zur Auswahl gegeben oder halt beides. Und 74% haben in beides gestimmt, also
genau.
Ja.
Auch da werden wir wahrscheinlich einfach genauso weitermachen wie bisher.
Richtig.
Aber unglaublich klasse, wenn wir von euch einfach so ein bisschen so ein Stimmungsbild kriegen, was interessiert euch, weil wenn wir von euch natürlich ein bisschen Feedback kriegen, können wir die Sachen ein bisschen anders planen, ein bisschen auf eure Wünsche eingehen und ja einfach schauen, dass es nicht nur uns interessiert, sondern auch euch.
Genau, darum geht's ja auch so ein bisschen, ne? Also wir wollen ja auch, dass ihr was damit anfangen könnt, was wir hier in den Folgen besprechen.
Genau. So, Hanna, dann lass uns doch starten. Ich bereite mich eigentlich schon den ganzen Tag emotional darauf vor. Du hast mir heute Morgen, glaube ich...
gestern Abend noch, ja.
Gestern Abend, okay, aber ich habe es erst heute Morgen mir angehört, gesagt, worüber wir heute diskutieren.
Richtig, genau.
Ich hatte am Wochenende schon eine hitzige Diskussion zu dem Thema. Und das wird, also es ist ein super aufgeladenes Thema,
mhm.
Da
ja.
wo wirklich jeder eigentlich eine Meinung zu hat, wo
ja.
Jeder was zu sagen hat, wo ja. es irgendwann werden die Diskussionen meistens auch ganz irrational und sehr emotional.
Ja.
Aber ja, dann lass uns doch mal starten. Und auch wenn ihr es im Titel schon gesehen habt, Hanna, worum geht es heute?
Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Glaube versus Religion und der Frage, brauchen wir die Institution der Kirche noch?
Und das alleine,
erstmal sacken lassen.
Ja.
Ja, es ist, wie du hattest ja jetzt auch am Wochenende erst das Gespräch da zu dem Thema gehabt. Ging mir ja ähnlich. Also ich hatte am Sonntag, saßen wir am Frühstückstisch nach dem Geburtstag von der Freundin und wir hatten dann bei einer anderen Freundin übernachtet und wir saßen am Küchentisch und ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, ich glaube es war, weil der Freund von der Freundin meinte, er war auf einer katholischen Jungenschule. Und irgendwie hat sich daraus dann diese ganze Diskussion um Religion, Glaube entwickelt. Also aus sowas eigentlich was Kleinem, ja, ist es riesengroß geworden.
Mhm.
Und ich war ja schon oder habe mich schon länger mit dem Thema befasst, aber ich habe dann nochmal irgendwie auch andere Perspektiven darauf bekommen und war eigentlich umso froher, das Wort gibt es wahrscheinlich nicht, umso dankbarer, passt auch nicht in dem Fall.
Welches Wort wird es?
Ja, das ist jetzt die Frage. Sagen wir es mal so, vielleicht doch dankbar, dass ich dieses Thema gewählt hatte, weil ich dadurch eigentlich nur nochmal gemerkt habe, dass da Diskussionspotenzial ist und dass da viel Diskussionspotenzial ist, weil es uns alle irgendwie was angeht und wir alle, wie du schon gesagt hast, eine Meinung dazu haben.
Mhm.
Und um mal so einen seichteren Einstieg zu wählen, dachte ich mir, frage ich dich doch erstmal, wann warst du denn das letzte Mal in der Kirche? Gab es da einen speziellen Anlass?
Kirche. Es war entweder bei einer Firmung oder bei einer Konfirmation.
Okay.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ich glaube, es war die Konfirmation. Also es war dann auch in der evangelischen Kirche.
Mhm.
Und ansonsten versuche ich eigentlich schon so seit über 15 Jahren den Besuch der Kirche zu meiden.
Okay, alles klar.
nein, eigentlich habe ich das schon immer versucht zu meiden, aber ja. es gab ja Lebensabschnitte, wo man da nicht so viel Einfluss drauf hatte.
Das heißt, bei euch war noch nicht mal so der Kirchenbesuch an Weihnachten oder Ostern oder so Thema?
Oh, doch. Das ist bei uns ja ganz anders. Also
okay.
Ich falle bei mir zu Hause da ein bisschen eher aus dem Bild raus.
Okay, alles klar.
Das Deswegen gab es da durchaus eine Zeit,
ja.
in der ich nicht so viel Einfluss darauf hatte.
Ja, okay. Hast du selber, also du bist getauft?
Ja, und zwar katholisch.
Okay. Das heißt, hast du dann später noch die Firmung auch gehabt oder schon nicht mehr? Okay.
Nein. Also auch, man muss auch sagen, dass Kommunion schon nicht, also das war alles andere als freiwillig.
Okay.
Und wenn man sich Bilder von dem Tag ansieht, dann sieht man mir das auch an.
Okay, alles klar. Nicht so happy Adi, die ich eigentlich noch nicht so wirklich kennengelernt habe.
Ja, nein, wenn ich schmollen möchte,
dann
kann ich das sehr gut. Und im Nachhinein war es vielleicht etwas gemein, aber als neunjähriges Mädchen kam es mir absolut gerechtfertigt vor, meinen Eltern diesen Tag auch extrem zu vermiesen, weil sie mich zu diesem Firlefanz da gezwungen haben.
Okay, alles klar.
Ja.
Okay.
Und ich merke gerade jetzt schon wieder, dass ich mich voll darüber aufrege.
Dass du so in Ballungen kommst.
Ja, weil ich an diese Zeit, ich habe sowas von keine guten Erinnerungen an diese Zeit. Es war so schrecklich.
Krass.
Ja, ich fand das, es war so unnötig. Gott, und wir fangen jetzt, ganz am Anfang, ich lehne mich jetzt schon so drüber auf.
Aber das heißt, so Kommunionsunterricht war auch gar nicht deins zu der Zeit.
Das war jeden Freitagmittag, bin ich da hingedackelt. Es war auch um 2, so direkt nach der Schule.
Ja.
Um dann irgendwelche Jesusgeschichten da durchzukommen.
Ich sehe an deinem Gesichtsausdruck, du hast es nicht gemocht.
Nein, also man muss sagen, dass ich mit den Leuten, mit denen ich da zusammen war, das ist es ja. Also mit den Leuten, da habe ich mich gut verstanden. Ich habe es auch mit einer Freundin zusammen gemacht. Mhm. Und auch diese Gruppenleiterin da, die war echt total lieb und nett und hat das toll gemacht. Aber mit diesem Stoff, was wir da gemacht haben und dann da irgendwelche Gleichnisse und also ich, nee.
Also sag es mal so, ich mochte meinen Konfirmandenunterricht ganz gerne.
Mhm. Genau, du bist evangelisch getauft.
Genau, richtig.
Bist du noch in der Kirche?
Momentan noch ja, aber nicht mehr lange.
Okay.
Also ich plane auszutreten.
Mach einen Termin bei der Stadt, man muss ja ab und zu ein bisschen warten.
Richtig, genau. Nee, ich plane auszutreten, weil ich mich halt einfach nicht mehr so damit identifizieren kann. auch nach jüngsten Ereignissen halt nicht mehr. Und ich glaube, mein letztes Mal in der Kirche war zu Weihnachten vor Corona.
Mhm. Weil, also 2019,
genau, ja.
Ey, Weihnachten war noch so ein Ding, da bin ich dann doch noch relativ häufig mitgegangen. Ja. So dem Weihnachtsfrieden willen.
Ja.
Aber es war auch nur das Krippenspiel, meine Güte, das bringt man hinter sich.
Das war auch das, was wir als Familie halt immer so schön fanden. Weißt du, dieser, wir waren öfters mal im Kindergottesdienst, weil du halt da noch das Krippenspiel hattest. Aber also über die Jahre hinweg war es schon so, okay, wir waren an Weihnachten und Ostern, irgendwann war es nur noch Weihnachten und jetzt halt zu Corona war es halt gar nicht mehr. Und ehrlicherweise, ich habe es jetzt auch nicht vermisst und ich fühle mich immer wie so eine Alibi-Kirchgängerin, weil ich immer nur zu Weihnachten da bin. Mhm. Und schön und gut und diese Atmosphäre, die du dann hast, weißt du, wenn das Licht gedimmt wird und alle so eine Kerze in der Hand haben und dann das Licht weitergegeben wird, das ist ja auch schön. Das ist ja dieses Gefühl von Gemeinschaft, was du dann irgendwie auch hast. Und das, muss ich sagen, fand ich immer sehr, sehr schön. Aber ja, irgendwie so über die letzten Jahre, ich muss wirklich mal einen Termin machen, weil warum soll ich Kirchensteuer zahlen, wenn ich weiß, dass ich eh nicht kirchlich heiraten möchte und ich möchte meinen Kindern später die Freiheit geben, selber zu entscheiden, ob sie getauft werden möchten oder nicht, ob sie zum Konfirmanden, Firmenunterricht, was auch immer gehen möchten oder nicht. Ja, und das können sie dann ab einem gewissen Alter selber entscheiden. So. Ja, aber gut, bei dir war es jetzt dann eine Firmung oder dein letzter Besuch in der Kirche. Was waren da so für Menschen um dich rum? Hast du da mal drauf geachtet?
Oh, das waren einfach sau viele Menschen. Also wenn es die Firmung meiner Schwester war, da war die Kirche rappelvoll, weil da keine Ahnung, wie viele Leute gefirmt wurden. Es waren unglaublich viele. Und dementsprechend waren es auch einfach unglaublich viele Menschen halt. Ja. Also das waren dann die Eltern, Großeltern, Patentanten, Onkel und so weiter. Und so, also das war ganz bunt gemischt.
Ja.
Aber da waren dann mit Sicherheit auch so Leute wie ich drin, die halt nur da waren, weil sie da eine Person kennen. Mhm. Genau. Ja. Und freiwillig wäre ich da jetzt nicht hingegangen.
Nee.
Andere Leute wahrscheinlich auch nicht, weil es war viel zu voll und es hat sich wahrscheinlich keiner, also ja, es hat sich keiner wahrscheinlich keiner angetan, da sich um Sitzplatz zu prügeln, wenn er nicht unbedingt musste.
Eben, genau. Und was du ja auch hast bei diesen, also so Weihnachten, Ostern, Firmung, Konfirmation, du hast ja eine ganz andere Altersstruktur als das, was du normalerweise sonst in der Kirche siehst. Du hast ja eigentlich, muss man ja wirklich dazu sagen, Kirche ist so 60 plus, für, also in meinen Augen.
Oh, in meinen Augen eher so 75, 80 plus. Aber okay. Okay.
Auf jeden Fall hast du halt dann diesen Wandel halt bei normalen Gottesdiensten versus halt zu besonderen Anlässen, sag ich jetzt mal, wo dann wirklich alle Leute reingeströmt kommen. Gerade an Weihnachten hast du die ganzen Familien, die dann zusammenkommen, weil sie halt auch vielleicht ein paar Kilometer gefahren sind, um ihre Verwandten zu besuchen. Aber es hebt sich, oder es ist ein starker Kontrast zu dem, wen du sonst halt in der Kirche antriffst.
Ich denke mir da immer, was müssen die Pfarrer oder so denken? So das ganze Jahr über sitzen die an manchen Sonntagen, stehen die wahrscheinlich vor 15 Leuten, wenn es hochkommt. Und dann ist Weihnachten oder Ostern und die gesamte Kirche ist voll und die Leute stehen und weil sie keinen Sitzplatz mehr kriegen und alle wollen sie dann mitmachen und keine Ahnung, vielleicht haben die auch die Einstellung, ja, jeder, der kommt, ist schön, auch wenn es nur an Weihnachten ist.
Ja.
Aber ich glaube, ich käme mir ein bisschen veräppelt vor.
Würde ich mir auch an der Stelle, aber vielleicht denken die sich auch, die zahlen die Kirchensteuer, alles easy, ne?
Also, ja, aber das heißt es ja noch nicht mal.
Nee, also, aber
du kannst ja auch aus der Kirche austreten und trotzdem in die Kirche zum Gottesdienst gehen.
Ja, ich glaube, nur dann bist du vom Abendmahl ausgeschlossen. Theoretisch. Also ja,
und der Pfarrer weiß vorne, ob du deine Kirchensteuer gezahlt hast oder nicht.
Ja.
In einer großen Gemeinde.
Wahrscheinlich eher nicht.
Wenn du nie hingehst.
Ja, wahrscheinlich eher nicht. Nee.
Also ich behaupte einfach mal, dass der katholische Pfarrer hier im Ort mich nicht kennt persönlich und nicht weiß, wie ich heiße und nicht weiß, ob ich jetzt noch in der katholischen Kirche bin oder nicht.
Nee, das stimmt wahrscheinlich. Also ich glaube, mein Pfarrer, der damals auch den Konfirmandenunterricht gemacht hat, der ist immer noch Pfarrer bei mir in der Gemeinde. Und der, wenn ich zumindest an Weihnachten mal da war, hat er mich auch mal mit Namen angesprochen und dann halt auch ein schönes Weihnachtsfest gewünscht. Also der wusste, wer da vor ihm steht.
Immerhin.
Ist wahrscheinlich in jeder Gemeinde so. Gut, jetzt bei mir ist er jetzt nicht so groß, ne? Aber also der wusste zumindest noch, wer ich war.
Ich sag mal so, keine Ahnung, trittst aus der Kirche aus, bist aber derjenige, der vielleicht für die Kirche im eigenen Ort was richtig Großes sponsert, weil er die Kirche hier im Ort vielleicht toll findet. Er will nur nicht das große Ganze finanzieren oder
das
so.
Das kann natürlich auch sein, ja.
Aber wer macht das schon? Nee. Und eigentlich ist es auch gar nicht notwendig, weil die Kirche insgesamt hat genügend Geld.
Ja, eigentlich schon. Ja. Aber ich lese raus, so deine Einstellung zu Kirche ist jetzt nicht unbedingt von positiven Erinnerungen geprägt.
So gar nicht.
Wie würdest du denn deine Einstellung oder deine Haltung zu Kirche, Glaube, Religion zusammenfassen?
Wie gesagt, über Kirche, es ist, finde ich, mittlerweile, also für mich ist Kirche und Glauben auch erstmal was anderes.
Mhm. Sehe ich genauso.
Also ich habe zwar trotzdem keinen christlichen Glauben und finde die Kirche trotzdem piep, aber für mich kann man auch glauben an was auch immer und dafür braucht man keine Kirche.
Mhm. Ja.
Lass mich überlegen, worauf ich hinaus wollte. Wo wollte ich denn jetzt hin?
Das kann ich dir nicht sagen.
Achso. Trotzdem, es ist so ein bisschen, wie ich das damals auch in der Folge zu den Horoskopen gesagt hatte.
Ja.
Wenn Leuten die Kirche gut tut,
ja,
und sie darin Halt finden und so weiter, habe ich da gar nichts dagegen.
Ja.
Es ist schön, wenn Menschen zusammenkommen, weil sie irgendwie gemeinschaftliche Interessen haben und was Gutes tun und so weiter. Das will ich überhaupt nicht verteufeln, solange ich da nicht mitmachen muss.
Ja.
Das Problem ist einfach, dass die Kirche immer noch in Deutschland so eine Macht hat, die hat ein eigenes Rechtssystem in sich drin.
Ja.
Der Staat finanziert die Kirche zu einem ganz, ganz großen Teil.
Ja.
Die allermeisten kirchlichen Angestellten werden vom Staat bezahlt.
Ja.
Und damit auch von mir, obwohl ich gar keine Kirchensteuer mehr zahle.
Ja.
Und egal, ob ich irgendwann mal katholisch getauft wurde oder dem Islam angehöre oder Buddhist bin oder so, wenn du in Deutschland Steuern zahlst, finanzierst du die katholische und evangelische Kirche. Und das ist etwas, was ich nicht leiden kann, dass es da keine konkrete Trennung gibt zwischen Staat und Kirche. Die könnte es geben, aber es wird nicht gemacht. Ich glaube, du hast da noch was vorbereitet, deswegen erzähle ich da jetzt mal nicht weiter. Könnte es geben, wird nicht gemacht. Und das ist etwas, was mich wirklich aufregt, weil da auch so viel Mist passiert und wir das damit alle finanzieren und das ist etwas, was mich aufregt, weil ich das nicht unterstützen möchte und das Einzige, was ich jetzt tun konnte, war aus der Kirche austreten, trotzdem zahle ich Einkommensteuer und damit finanziere ich das auch weiter und das regt mich auf, wenn die Kirche komplett ihr eigenes Ding machen würde und wie gesagt, für die Leute da ist und bitte, soll sie machen, dann habe ich halt nichts mehr damit zu tun und andere Menschen haben was damit zu tun, das ist okay.
Ja.
Für mich sind, wie gesagt, Glauben, Kirche was Unterschiedliches. Die Kirche, so wie sie hier in Deutschland etabliert ist, finde ich überhaupt nicht gut. Was war das dritte Wort? Religion. Beim Wort Religion muss ich erstmal an diese großen Weltreligionen einfach denken, die eigentlich mehr auch nur so ein Sammelbegriff sind für ganz viele verschiedene Glaubensrichtungen.
Richtig, ja.
Und dementsprechend gegen diesen Begriff habe ich eigentlich nichts. Ausnahmsweise mal heute in der Folge. Jetzt habe ich hier einen Monolog gehalten. Hanna, wie siehst du das denn?
Also ich sehe es, was Glaube und Kirche angeht, sehe ich so wie du. Ich glaube, dass das wunderbar voneinander zu trennen ist und das eine nichts mit dem anderen zu tun hat, weil es gibt ja nicht nur Glaube jetzt an Gott, es gibt Glaube an gewisse Werte, es gibt andere Formen von Spiritualität, die ich auch zu Glauben dazu rechnen würde.
Ich auch,
ja. Und du kannst ja deinen sicheren Hafen in einem Glauben finden, der nichts mit der Kirche zu tun hat. Also
ja, genau.
Das ist so das, wie ich es sehen würde. Also, und was du angesprochen hast eben, fand ich auch sehr interessant, weil dir ist bewusst, dass quasi du die Kirche finanzierst, obwohl du schon nicht mehr in der Kirche drinne bist. Das ist aber tatsächlich einer der größten Gründe, weshalb Menschen nicht aus der Kirche austreten, weil sie denken, wenn sie aus der Kirche austreten, dann finanzieren sie gleichzeitig sowas wie gemeinnützige Organisationen und sowas, die von der Kirche halt betrieben werden, nicht mehr. Aber das ist nicht der Fall.
Genau, denn, das ist nicht der Fall.
Genau, weil 90% dieser karitativen Einrichtungen werden vom Staat finanziert.
Genau.
Und nur 10% werden von der Kirchensteuer finanziert.
Ja.
Und das ist halt so das, was, glaube ich, den meisten gar nicht bewusst ist, ja, und was mir auch erst durch die Recherche jetzt aufgefallen ist. Also, weil ich halt auch automatisch dachte, gut, von der Kirche wird das finanziert, weil da sind Leute von der Kirche, die das halt alles ins Leben gerufen haben. Mhm. Aber es stimmt gar nicht. Ja. Und das ist, glaube ich, dieser falsche Denkansatz, den man vielleicht auch hat.
Genau, das war auch bei mir lange ein Grund, weswegen ich mit dem Kirchenaustritt noch gewartet habe. Mhm. Auch wenn ich, du hast ja gemerkt, wirklich gar nichts damit am Hut habe.
Ja.
Ich dachte, naja, aber eigentlich, die haben Kindergärten und so weiter. Also, wir haben ja schon Einrichtungen, die unsere Gesellschaft braucht.
Ja.
Bis mir dann klar wurde, die finanziere ich auch, wenn ich ausgetreten bin.
Richtig, genau.
Und dann gehst du ins Rathaus, zahlst noch 30 Euro dafür,
Die nehmen die mit.
Dass du aus etwas austrittst, wo du nie gefragt wurdest, dass du rein möchtest.
Mhm. Ja.
Ich meine, bei welchem Verein zahlst du eine Austrittsgebühr?
Bei keinem, würde ich mal so behaupten.
Bei keinem Verein, so ist es nämlich. Und du musst diesen Zettel unbedingt aufheben, weil die Kirche, gibt's mehrere Fälle, wo die dann doch immer mal wieder den Kirchensteuerbetrag nachträglich haben wollen. Und dann bist du bist in der Beweispflicht, zu zeigen, dass du ausgetreten bist. Ich habe das dreimal kopiert und es ist in einer Cloud hochgeladen.
Wow. Wow, okay, alles klar.
Weil ich das bis ans Ende meines Lebens genauso wie meine Steueridentifikationsnummer behalten werde.
Geil. Herrlich.
Und die Sozialversicherungsnummer.
Ich sehe, du traust der Kirche sehr.
Ich traue dir alles zu, sagen wir es einfach mal so.
Oh, Gottchen, nee. Ja, es ist, du siehst ja jetzt schon, wir haben hier wirklich Gesprächsstoff, ne?
Ja, und es sind schon 23 Minuten rum.
Ja, Leute, wir haben noch nicht mal angefangen eigentlich. Aber du hast es gerade schon schön angeschnitten. Wir haben auf der einen Seite Glaube, Hoffnung, Zusammengehörigkeit und auf der anderen Seite diese Schlagzeilen, Missbrauchsfälle, Diskriminierung jetzt auch in neuester Zeit der LGBTQ-Community. Also wir haben so diese zwei Säulen, sag ich jetzt mal, auf denen ganz oben das Wort Kirche steht.
Mhm.
Und ich habe mich im Zuge der Recherche erstmal damit beschäftigt, auch was man eigentlich unter Glaube versteht, weil wir ja auch eben jetzt gesagt haben, Glaube und Kirche gehört für uns nicht unbedingt zusammen. Wie würdest du Glaube definieren?
Der Glaube an etwas ist irgendwie eine große Überzeugung.
Du bist gut. Ja, red weiter.
An eine bestimmte Wahrheit, würde ich mal überhaupt. Also so würde ich das mal ganz vage definieren.
Hast du gut definiert.
Ich glaube, in einem Satz kann man das gar nicht definieren. Oder was steht auf deinem Laptop da?
Also tatsächlich ist Glaube lässt sich so definieren, dass es auf einer inneren Überzeugung beruht. Quasi ein Fürwahrhalten von Dingen, Erscheinungen, die objektiv nicht bewiesen sind.
Boah, da war ich aber echt nah dran.
Du warst nah dran, ja. Ich war gerade so, okay, hast du vorher meine Notizen geguckt?
Nein, habe ich nicht.
Aber was auch im Zuge der Definition halt auch direkt gesagt wird, ist, es kann vollkommen unabhängig von Religion sein. Denn Glaube im Sinne der Religion ist eigentlich ein Glaube an eine höhere Macht im weitesten Sinne. Also das heißt, du hast zwei verschiedene Glaubensdefinition, wenn man so möchte.
Mhm, ja, einmal so diese allgemeine, die auch Astrologie und so.
Genau, richtig.
Mit einfasst. Ja, und wirklich es. Den Glauben an eine, ja, den Glauben, den man einer bestimmten Religion zuordnen kann, richtig. Weil sie an die gleiche höhere Macht.
Richtig.
Ja. Gerichtet ist.
Das stellt es ganz gut dar, ja. Und man muss auch dazu sagen, also was ich im Religionsunterricht nie behandelt habe, ist die Frage, wie Religion eigentlich entstanden ist. Und ich habe da ein Interview gelesen mit dem Hirnforscher Robert Benjamin Illing, der das ganz schön erklärt hat. Und zwar, der sagt im Endeffekt, Religion ist aus einem Schutzmechanismus raus entstanden. Und zwar einem Schutzmechanismus gegen die eigene Angst.
Mhm.
Weil, und das ist jetzt ein Zitat, er sagt halt, dass der Mensch etwas braucht, weil er konfrontiert wird mit großen Fragen, die ganz real sind, die aber keine offensichtliche Antwort finden. Und da muss der Mensch jetzt selber aktiv werden. Und das ist die Religion im weitesten Sinne eigentlich. Also es ist aus etwas heraus entstanden, weil der Mensch sich etwas nicht erklären konnte, hat er etwas erschaffen.
Mhm, ja.
Und das ist ja im Endeffekt, ich glaube, diese Jenseitsideen sind da das beste Beispiel, weil du nicht weißt, was nach dem Tod folgt, hast du dir etwas erschaffen und das gibt dir selber vielleicht ein bisschen Ruhe und den Glauben im religiösen Sinne.
Genau.
Damit auch fertig zu werden.
Ja, dass alles gut wird.
Richtig, genau, ja.
Dass das alles, wenn ich mich hier gut verhalte, dann wird auch nach dem Tod alles gut. Das hatten wir sehr ausführlich in unserer
Leben nach dem Tod Folge
gesprochen.
Genau, ja. Und ich fand das ganz interessant, weil es war für mich sehr logisch, dass er das so erklärt hat. Also, dass wir einfach, dass diese ganze Religion eigentlich aus einem Angstzustand heraus entstanden ist. Weil du natürlich vor Millionen von Jahren, vor Tausenden von Jahren, noch immer, du hattest nicht diese Sicherheit, die wir jetzt haben. Wir sind nicht tagtäglich, gut, jetzt in der momentanen Situation ist was anderes, nicht tagtäglich mit Krieg und Verlust und sowas konfrontiert. Das heißt, damals war das noch was ganz anderes. Du hast täglich damit zu tun gehabt. Und ich glaube, damit du halt so einen inneren Seelenfrieden gefunden hast, hast du halt diese Jenseitsvorstellung entwickelt.
Es wäre aber mal interessant, jetzt in ein paar Jahren zu beobachten, ob jetzt durch diese Situation mit erst Corona, jetzt dem Krieg in der Ukraine, jetzt wirklich auch in vielen Familien auch zumindest Sorgen, vielleicht noch nicht Ängste, aber Sorgen, finanzielle Sorgen zum Beispiel, da sind, ob wieder mehr Leute den Weg zum Glauben finden.
Zum Glauben vielleicht ja, zur Kirche nein.
Da bist du dir sicher?
Da bin ich mir sicher. Es gibt eine Studie der Uni Freiburg, die sich genau mit dieser Frage beschäftigt hat.
Vorbereitet hier. Ich meine, ich errate zur Definition, aber du weißt die Antworten auf Fragen, die ich noch nicht mal gestellt habe.
Tja. Tatsächlich hat sich die Uni Freiburg mit der Entwicklung der Kirchenmitgliederzahlen befasst und hat geschaut, wie sich das bis 2060 weiterentwickelt.
Perfekt. Und das werden wir noch erleben. Das heißt, wir können gucken, ob das auch so eintritt.
Genau. Sie haben sich halt auf die Mitgliederzahlen der evangelischen Kirche erstmal so beschränkt gehabt, haben aber gesagt, dass die Zahl sich von 21,5 Millionen Mitgliedern im Jahr 2017, also sie haben quasi 2017 als Startpunkt, sage ich jetzt mal genommen, auf 10,5 Millionen im Jahr 2060 reduzieren wird. Das heißt, grafisch gesehen so um die Hälfte.
Nicht nur grafisch, sondern auch sehr
Ja.
Sehr numerisch.
Sehr numerisch, ja. Falsches Wort gewählt. und das ist halt sowas, also die haben sich da auf Geburtenjahrgänge halt bezogen, 1955 bis 1965, Geburtenjahrgänge vor 1940 und dann halt ab Mitte der 80er Jahre. Und sie sagen halt, dass die Jahrgänge zwischen den Babyboomern und deren Kindern zahlenmäßig kleiner sind. Und dies liegt natürlich unter anderem an den geringen Geburtenstärken dieser Jahrgänge dann. Zum anderen aber auch daran, dass viele junge Menschen aus diesen Geburtenjahrgängen aus der Kirche austreten. Also die jüngere Generation hinterfragt, glaube ich, die Kirche.
Das ist auch so das Typische, gell? Kirche.
Die Kirche mehr als die ältere Generation.
Glaube ich auch. Ich glaube, dass es früher auch einfach, da wurde nicht diskutiert, ob man zur Kommunion möchte oder zur Firmung oder so. Das hat dazu gehört und dann wird das einfach gemacht. Und ich glaube, dass da zum Beispiel bei meinen Eltern einfach auch die gleiche Erwartungshaltung da war und ich damit aber schon nicht mehr einverstanden war.
Ja.
Und ich denke auch, dass das in den nächsten Generationen noch mal verstärkter sein wird. Genau. Ja. Und dazu kommt dann halt auch noch, dass wir allgemein einfach viel, viel weniger Kinder kriegen.
Ja.
Die ältere Generation stirbt weg, um es mal ganz hart zu sagen.
Ja.
Und die Leute, die reinkommen nach Deutschland, wir werden ja nicht unbedingt weniger Menschen, weil wir das ja durch Zuwanderung kompensieren.
Richtig.
Das sind aber nicht immer alles Christen.
Nee.
Dementsprechend, da kommen auch Christen rein, aber eben nicht nur.
Richtig, ja. Was ich ganz spannend fand, war, dass sie gesagt haben, dass tatsächlich mehr Männer austreten als Frauen. Also die prognostizieren, wenn du die beide Geschlechter anschaust und wie es so in den letzten Jahren war, dass der Anteil der Männer, die austreten werden, höher sein wird als der der Frauen.
Okay, vielleicht aus diesen Gründen, dass Frauen noch mehr das Gefühl haben, ja, aber unser Kind war im katholischen Kindergarten, wir müssen ihn unterstützen oder irgendwie so.
Genau, richtig.
Könnte ich mir vorstellen.
Ja, das wäre auch so mein Ansatz da gewesen.
Ja, also das ist jetzt reine Spekulation, aber könnte ich mir so vorstellen.
Ja, es ist aber tatsächlich so, also wenn du dir auch so die Mitgliederzahlen der letzten Jahre anguckst, auch in der katholischen Kirche insbesondere, hat 2020 die Kirche so viele Austritte registriert wie noch nie.
Mhm.
Und zwar etwa 360.000 Menschen.
Ja, ja. Ich habe es gelesen und ehrlich gesagt, das hat mich ein bisschen gefreut.
Ja, also ich fand es auch nicht schlecht. Was ich krass fand, war, dass es fast ein Drittel mehr war als in dem bisherigen Rekordjahr. Mhm. Und das war so krass. Aber gut, es gibt dafür auch bestimmte Gründe, womit wir bei einem Thema wären, was mich gestern Abend auch noch sehr beschäftigt hat. Ich hatte dir gestern Abend noch eine Sprachnachricht gemacht, nachdem ich eine Doku-Reihe auf Netflix gesehen hatte.
Die heißt?
Missbrauch in der katholischen Kirche in Spanien.
Okay.
Ja. Und genau darum geht's eigentlich. Also die Kirche hat vergleichsweise viele Mitglieder verloren in den Jahren, wo diese Missbrauchsskandale rauskamen. Unter anderem halt auch 2021, als sich dieser Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche nochmal zugespitzt hatte. Insbesondere da auch diese Aufarbeitung im Erzbistum Köln, falls du da noch was weißt mit dem Rainer Maria Wölki, war heute auch erst wieder ein Beitrag tatsächlich im Darmstädter Echo, der sich auch damit befasst hat. Und der ist da ja massiv in die Kritik geraten. Und tatsächlich alleine im Erzbistum Köln gab es da nach 40.772 Kirchenaustritte.
Boah.
Mhm. Muss man sich mal reinziehen, die
das
Zahlen.
Das ist krass. Ja.
Ja. Und im Vergleich zu quasi 17.281 Fällen im Vorjahr war das mehr als eine Verdopplung. Ja, ist, sagen wir es mal so, so in your face, katholische Kirche.
Ich sag mal so, das ist halt das Einzige, was du dann irgendwie als so normaler Mensch machen kannst, um zu zeigen, dass du damit nicht einverstanden bist.
Richtig.
Und ich finde halt, also klar, man ist mit Missbrauchsfällen an sich schon nicht einverstanden, aber was ich halt noch viel, viel schlimmer finde, das ist übertrieben gesagt, aber was ich halt auch sehr, sehr schlimm finde, ist, dass das eben nicht richtig aufgearbeitet wird.
Ja.
Es kann mir erzählen, wer will, nicht nur in der katholischen oder evangelischen Kirche wurde oder wird missbraucht. Das gibt's in anderen Einrichtungen genauso. Nur da, ich keine Ahnung, davon kriegt man vielleicht erstens nichts mit.
Mhm.
Und zweitens, wenn das rauskommt, ja, dann muss man halt den Schritt gehen und sagen, okay, wir haben hier Scheiße gebaut. Das wurde vertuscht. Das sind die Leute, die da Mist gebaut haben.
Ja.
Und da, wir müssen irgendwie Konsequenzen daraus ziehen. Wir müssen auch, um unseren Kirchenmitgliedern, sage ich mal, zu zeigen, das sind auch nicht unsere Werte, die wir vertreten, müssen wir da harte Konsequenzen irgendwie draus ziehen. Und wenn du denn aber anschaust, dass die Kirche ziemlich genau wusste, was da passiert ist und dass beteiligte Personen halt einfach dann in andere Bistümer versetzt wurden, die wurden dorthin geschoben, naja, dann macht der halt jetzt mal nichts mehr mit Kindern.
Ja.
Und irgendwie so, also die haben das wunderbar vertuscht.
Haben sie. Und ich fand den Kommentar von dem scheidenden Kölner Generalvikar Hofmann ganz wunderbar, weil der sagte, wir müssen alles daran setzen, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen.
Boah.
Ja, das sind leere Worte, wenn du es nicht auch machst. Ja,
ja,
und
genau.
Indem du Sachen vertuschst und einfach unter den Teppich kehrst, wirst du deine Mitgliederzahl nicht wieder hochkriegen.
Ja, also gab es irgendwann mal in den letzten 50 Jahren, sage ich mal, gab es denn da mal einen Anstieg
von Mitgliederzahlen?
Ja.
Nee. Also es ist eigentlich, die Ausstiegszahlen waren zumindest, was die letzten Jahrzehnte betrifft, relativ gleichbleibend. Also es lag immer so bei, ich glaube, so knapp 100.000 sowas in dem Dreh.
Mhm.
Aber es hat halt durch diese Skandale, die so in den Jahren rauskamen, immer dann so einen Ausschlag gegeben in diesem Balkendiagramm, den ich gesehen habe.
Und dazu dann eben noch die Tatsache, dass Leute wegsterben und zu wenige nachkommen.
Genau, ja. Okay. Aber es war immer auf einem relativ gleichbleibenden Niveau, sagen wir es mal so. Und diese Skandale haben es dann halt irgendwie rausgerissen, wenn man so möchte. Ich habe mich mal ein bisschen nochmal auch mit dem mit den Missbrauchsvorwürfen im Erzbistum München und Freising beschäftigt, wo ja auch unser Papst mit drin involviert war.
Der Ratzinger.
Also ist ja passt vielleicht nicht ganz so gut. Der Papst.
Also wenn, dann war es mein Papst.
Ja, gut.
Halt der Papst, der kein Papst mehr ist.
Genau.
Der ist ja wirklich zurückgetreten.
Ja.
Ich weiß nicht, kam, glaube ich, auch gar nicht so häufig vor. Die meisten Päpste sind ja dann einfach irgendwann gestorben.
Verstorben, genau, richtig, ja.
Er hat vorher die Reißleine gezogen und der kam eben aus Bayern. Der Ratzinger, genau.
Das Problem ist, Rücktritt schon und gut, ne? Wenn man sich aber anschaut, wie viele Missbrauchsfälle gemeldet wurden, sind das 497. Und das ist quasi nur die offiziellen und nicht die inoffiziellen, weil es genügend Leute gibt, die sich einfach trotzdem schämen für das, was da passiert ist, weil sie bei sich die Schuld sehen, was nicht der Fall ist. Oder aber es gibt Leute, die sagen, gut, was soll ich jetzt noch machen? Es ist verjährt.
Ja.
Es gibt ja eine Verjährungsfrist, was sexuellen Missbrauch angeht, der in Deutschland auch nicht so hoch angesiedelt ist. Aber es gibt Länder wie Spanien, wo der noch niedriger ist, wo du wirklich weniger Jahre hast, um das aufarbeiten zu können. Ich glaube, und ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, in Deutschland sind es 35 und in Spanien zum Beispiel nur 23.
Mhm.
Heißt, dass du viel weniger Zeit, um das aufzuarbeiten.
Ja, und dann gibt es wahrscheinlich auch Menschen, die da keine alten Wunden einfach wieder aufreißen möchten.
Das und die
halt sind vielleicht gerade so weit, dass sie sagen, okay, ich kann damit jetzt gut leben,
ja,
und mir geht's gut und ich halte davon einfach Abstand.
Ja. Es gibt aber auch genügend, glaube ich, die sagen, ich kann gar nicht gegen die Institution Kirche vorgehen, und da haben wir halt wieder diesen Machtmissbrauch, ja, der in der Kirche ja auch eine große Rolle spielt, weil, wie du schon gesagt hast, die werden halt versetzt und ja, das war's dann auch, ne? Damit wird quasi der Mantel des Schweigens darüber gelegt, ja. Und was willst du dann großartig tun, ne?
Mhm,
und das finde ich so schlimm. Was aber bei diesen Zahlen auch interessant war, ist, dass es tatsächlich wesentlich mehr männliche Geschädigte gab als weibliche. Wir sprechen hier von 247 Geschädigten, die männlich waren, und 182, die weiblich waren.
Okay.
Also heißt.
So 60% ungefähr waren Männer.
Ja, also in 68 Fällen sei wohl eine Zuordnung zu einem Geschlecht nicht möglich gewesen, was auch immer das heißen mag. Aber ja, 60% der Betroffenen waren jung. Im Gutachten wurde erwähnt, dass die dann zwischen 8 und 14 Jahren alt waren. Das muss man erstmal sacken lassen, gerade vor dem Hintergrund, dass auch gesagt wird, ja, es war eine dunkle Seite in der Geschichte der Kirche und ein Desaster für die Kirche. Es werden diese, ich nenne es mal wortgewandten,
so Floskeln.
Genau,
einfach.
Richtig, ja, genau. Ja. Und es wird immer gesagt, wie schrecklich das ist, wenn du überhaupt mal jemanden von der Kirche bekommst, der sich überhaupt dazu äußern möchte, weil wenn du da nachfragst, dann wird direkt gesagt, nee, äußern wir uns zu nicht. Ne?
Hm.
Also es wird wirklich vertuscht, wo geht. Und unser Ex-Papst Benedikt, ich sage jetzt wieder unser, aber der war ja damals der Münchner Erzbischof Josef Ratzinger, und der hat wohl bewusst nichts dagegen getan. Beziehungsweise konkret geht es da um zwei Fälle von Priestern, die laut dem Gutachten der Zeit wegen sexuellen Missbrauchs zwar strafrechtlich sanktioniert wurden, aber sie dürften zum Beispiel weiter als Seelsorger arbeiten.
Mhm.
Und da war nicht ausgeschlossen, dass sie halt weiter auch mit Kindern arbeiten, ne? Also
wie viel Jahre gibt's auf Vertuschung einer Straftat in Deutschland?
Boah, da müsste ich nachgucken.
Guck mal nach.
Warte, ich schau mal nach. Oh. Ist ja eigentlich lächerlich, ne? Also man kriegt eine Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren oder eine Geldstrafe. Das ist gar nichts. Da kannst du dir ins Fäustchen lachen, ne? Also
ja.
Das ist
ja lächerlich.
Das darf man eigentlich gar nicht so, also da darf man sich gar nicht so wirklich die vielen Gedanken drüber machen, weil da schwillt mein Hals, wenn ich sowas höre, ja. Also finde ich ganz, ganz schlimm. Zumal, gut, der Papst ist dann abgedankt irgendwann, ne, aber hast du auch nichts mehr von ihm gehört, ne?
Nee, ja gut, da hast du dann auch so einen alten, gebrechlichen Mann vor dir mit Ende 80 oder so.
Ja.
Den steckst du halt auch nicht mehr ins Gefängnis, sind wir mal ehrlich.
Ja, aber zu sagen, aber als Papst kriegst du doch irgendwie alles mit, ja. Also, und zu sagen, man ist quasi, er hat ja seine Schock und Scham ausdrücken lassen, ja. Und hat aber gesagt, er hätte von dem Missbrauch nichts mitbekommen. Also es tut mir leid, das kann mir keiner erzählen, ja, dass der nichts davon mitbekommen hat, ja.
Ja, also vielleicht nicht von diesem einen Missbrauch in Deutschland, sage ich mal, aber das ist ja schon ein weltweites Phänomen. Es wurde ja nicht nur in Deutschland missbraucht.
Ja, eben, genau. Und da kommen wir halt auch wieder zu der Doku-Reihe, die ich gestern geschaut habe, die mich einfach mega mitgenommen hat. Ich glaube, ich habe auch vorhin den falschen Titel gesagt. Es ist nicht Missbrauch in der katholischen Kirche in Spanien, sondern Missbrauch in der spanischen Kirche.
Okay. Es ist aber zum größten Teil die katholische Kirche in Spanien.
Ja, genau. Also es ging da um mehrere Fälle in der Ordensgemeinschaft der Maristas. Und ich glaube, wir müssen so oder so eine Triggerwarnung hier reinmachen, weil es halt um sexuellen Missbrauch geht und das nicht unbedingt für jeden was ist. Aber es wurde halt von mehreren Opfern berichtet, die halt ihre Fälle öffentlich gemacht haben. Unter anderem von einem, der halt gemeint hat, du, ich war in einem Ferienlager und der Priester kam nachts und hat meinen Schlafsack aufgemacht und hat mich dann unsittlich berührt. Und ging dann halt einfach zum nächsten Jungen weiter.
Und ging einmal weiter.
Und die Jungen haben sich dann zusammengetan und haben halt gesagt, ja, mir ist das auch passiert, haben aber nichts gesagt, ja. Und
ja, weil das halt schon auch so eine Autoritätsperson ist einfach.
Ist es, ja. Und das Schlimme ist, dass diese Person dann später quasi den Priester nochmal aufgesucht hatte, beziehungsweise derjenige ist zu den Maristas gegangen, die meinten, ach, das liegt ja schon so lange zurück, da müssen sie sich doch keine Gedanken mehr drum machen, ne. Und dann hat er herausgefunden, dass der zwar nicht mehr als Priester in der Ordensgemeinschaft tätig ist, aber jetzt halt als Aufsichtsperson in einem Ferienlager halt tätig ist.
Oh,
ne?
Super.
Mhm. Ja. Klasse. Also es wird ja nicht besser, ne? Ferienlager heißt, hat er den ganzen Tag nur mit Kindern zu tun.
Mhm.
Und ja, einem anderen Opfer ging es dann so, dass der in der Schule halt missbraucht wurde. Die Mutter ist dann zur Schule hin, wurde schlecht behandelt und die haben ernsthaft zu ihr gemeint, es steht das Wort eines Kindes gegen das eines Priesters der Kirche. Als ob das alles quasi rechtfertigen würde und sagen würde, ach, dem Kind glaubt doch eh keiner, ja?
Ja, und da sind wir irgendwie wieder bei diesem eigenen Rechtssystem, was innerhalb der Kirche herrscht.
Ja.
Das ist schon ganz krass. Aber du hast ja auch, sag ich mal, im Kleinen wirklich Dinge, die, wo man sich einfach fragt, also das widerspricht auch deutschem Recht.
Mhm.
Also wenn du zum Beispiel bei der Caritas arbeitest oder bei der Diakonie, das eine ist katholisch, das eine als andere evangelisch, bist verheiratet, oder nicht mal verheiratet, doch verheiratet, bist verheiratet und lässt dich scheiden, kann es dir passieren, dass du deinen Job verlierst. Weil du dich hast scheiden lassen.
Wow.
Ja.
Das wusste ich nicht.
Ja, du kannst deinen Job verlieren. Aus der Kirche austreten geht sowieso gar nicht, das ist ja logisch. Es ist aber okay, wenn du nicht in der Kirche drin bist und dann bei so einem Werk anfängst.
Aha.
Das ist okay. Aber du darfst den Glauben nicht verlieren.
Wow. Boah, das ist ja schon wieder wie so eine Drohung, ne? Eigentlich, das ist ja wie so eine Drohung. Und
genau.
Das ist genau das, was halt zum Beispiel auch dieser Mutter passiert ist. Der wurde angedroht, ja, ihr Sohn bekommt keinen Abschluss und wir lassen nicht zu, dass er irgendwo anders angenommen wird, ja.
Super.
Also, und die Leute hatten wirklich einfach Angst vor der Kirche und vor den Reaktionen halt auch der Leute, mit denen sie halt durch diese Ordensgemeinschaft im Umfeld ihres Kindes zu tun hatten, ja.
Ja.
Wo du einfach mal überlegen musst, geh damit an die Öffentlichkeit, ne, und es werden so viele Folgen, einfach weil die Kinder dann erst realisieren, boah, was ist denn mir eigentlich passiert? Und das Schlimme ist, ein weiterer Fall, der da angesprochen wurde, der eine Mann hatte, es waren übrigens in der ersten Folge wirklich nur Männer ausschließlich, die davon erzählt haben, wie sie missbraucht worden sind. Und er erzählte dann so, dass er mit von 8 bis 12, meine ich, das Alter war es, dass er da missbraucht worden ist, das aber so irgendwo im ganz tiefsten Inneren vergraben hatte und nicht mehr dran gedacht hatte, bis er eines Nachts dann seinen Sohn zu Bett gebracht hat. Und er meinte, er war wie versteinert. Er hat seinen Sohn angeschaut, während er geschlafen hat und war wie versteinert und konnte sich gar nicht erklären, warum.
Mhm.
Und hat einfach nur die nächsten Tage geheult und konnte aber nicht zuordnen, weshalb dieser Moment ihm jetzt dann so zugesetzt hat.
Was das ausgelöst hat.
Ja.
Weil der das nie richtig
aufgearbeitet
nicht hat. Verarbeitet hat.
Ja. Aber er ist dann zum Therapeuten und der Therapeut oder zum Psychologen und der hat noch nicht mal alles hochholen können, weil das so tief vergraben ist. Und das finde ich so schlimm, dass du nicht mal weißt, was du alles in dir oder mit dir rumträgst an an Gefühlen und dass du da gar nicht mal einschätzen kannst, woher das alles kommt. Das finde ich so krass, dass du wie so einen Schutzmechanismus im Kopf hast, der dich einfach das vergessen lässt, was damals passiert ist. Ja, und dass dann nur so ein Trigger sein muss, der das alles wieder zurückholt. Er hat dann mit einer versteckten Kamera den Mann von damals konfrontiert. Also er konnte sich noch erinnern, in welchem Haus er gewohnt hat und dass er einen roten Wagen gefahren ist. Und hat dann auf Google Maps quasi die Adresse oder die Straße gegoogelt und hat dann vor dem einen Haus einen roten Wagen gesehen und ist dann dorthin gefahren, hat ihn tatsächlich gefunden, hat ihn konfrontiert, hatte extra so eine versteckte Kamera halt mit in der Brusttasche und hat dann ihn damit konfrontiert. Und er meint so, ja, ich war ja damals, habe damals Medikamente genommen, ich konnte es nicht kontrollieren. Er bezeichnet das wortwörtlich als Schwäche, ja. Diesen sexuellen Missbrauch degradiert er als Schwäche seinerseits, ja.
Ich habe mal jemanden umgebracht.
Es war eine Schwäche.
Ein kurzer Schwächeanfall von mir. Man kann Straftaten auch einfach mal so begehen. Ein kurzer Schwächeanfall.
Richtig, genau. Und er konnte sich nicht davon abhalten. Und das alles, weil er sich einsam fühlte, ja. Mhm. Und man muss da überlegen, diese Person hat den Missbrauch von 1979 bis 2011 durchgezogen. Das sind unfassbar viele Jahre, unfassbar viele Opfer, die der da hatte, ja. Und der hatte, obwohl er nicht, wie haben sie es gesagt, er hatte keine Ausbildung zum Physiotherapeuten oder sowas gehabt, hatte aber sein eigenes Büro neben dem Schwimmbad in der Schule und hat die Jungs dann quasi zu sich gelockt, indem er gesagt hat, ah, ich massiere euch mal.
Uah, hör auf, mir wird ganz schlecht.
Ja. Und das finde ich, und jetzt weißt du auch, warum ich gestern Abend dann so mitgenommen war. Also das, diese Geschichten zu hören und wie die Leute sich da versuchen rauszureden, was für Drohungen ausgesprochen wurden, finde ich einfach nur erschreckend. Und genau das ist das, was mich eigentlich in der Kirche anwidert. Weil das ist genau das, was ja nicht nur in Spanien passiert ist, sondern auch das, was hier in Deutschland abgezogen wurde, ja. Du wirst einfach in, wie du gesagt hast, in ein anderes Bistum versetzt, was vielleicht ganz klein ist, ja. Du kriegst teilweise auch, wenn du jetzt mal abgesehen von diesen Missbrauchsfällen, hatte ich ja vorher noch diese ganze LGBTQ-Community erwähnt, ja, wenn du dich als schwul outest, ja, wirst du einfach weggeschickt, ja. Weißt du, so aus den Augen, aus dem Sinn.
Ja, den wollen wir hier nicht.
Richtig.
Wollen wir hier nicht. Aber das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großes Problem, wirklich von der speziell katholischen Kirche, dass erstens keine Frauen Pfarrer zum Beispiel werden dürfen, Pfarrerinnen, und zweitens, dass die keine Familie haben dürfen.
Das ist, glaube ich, ein Riesenproblem.
Fand ich früher schon total, also als dieses Missbrauchsthema noch gar nicht so hoch kam, fand ich das immer schon sehr befremdlich, wie Leute etwas von der Liebe sprechen können, Eheberatung geben und so weiter. Ich meine, wenn du katholisch heiraten möchtest, hast du ja vorher auch so Gespräche mit dem Pfarrer und so. Ich meine, so, der hat der hat seine Beziehung zu Gott, aber jetzt mal so eine ganz rein menschliche Beziehung, wo du dich halt auch einfach mal über die Haare in der Dusche streitest, sag ich mal. Die hat der halt einfach nicht.
Nee.
Der hat keine Erfahrung damit und sind das dann die richtigen Leute, die solche Gespräche führen sollten? Ist das so, ist das richtig gewählt? Und wenn man dann halt hört, ja, ich hatte das Verlangen, da
die Schwäche,
das sexuelle Verlangen, so, ja, es wäre vielleicht nicht schlecht, hättest du einfach einen Partner, mit dem du auch Sex haben dürftest.
Ja.
Da wäre da vielleicht nicht so viel angestaut.
Nee, aber ich frage mich, weshalb das an Kindern ist, weißt du, so dieses, ist es, weil die zu den Kindern den leichtesten Zugang vielleicht haben, ja?
Weil die es mit sich machen lassen?
Ja, das ist es wahrscheinlich, weil ich frage mich halt immer, warum in Bezug auf Missbrauch halt immer das Wort Kinder fällt. Also für mich ist das so, ich finde es einfach, es passt für mich nicht zusammen, wenn jemand nicht die... Ich weiß nicht, ob das Veranlagung ist oder ob man, wenn man sagen würde, okay, man lässt jetzt eine Heirat zu, dass du halt mit einer Frau zusammenleben kannst, dass du dich halt auch sexuell da meinetwegen austoben kannst, ja, dass das wirklich was bewirkt. Also, dass du nicht dann die Nähe zu Kindern suchst. Also, ich weiß es nicht, ob es dieser sexuelle Trieb ist, der da eine Rolle spielt, ja, aber dann verstehe ich nicht, wenn du... Sagen wir mal, du könntest heiraten und würdest dann eine Frau wählen, ja, in deinem Alter, whatever, warum du, wenn du das nicht haben kannst, auf Kinder umsteigst, weißt du, warum schaffst du dir nicht eine Prostituierte an? Sagen wir es mal einfach so, ja.
Das kommt doch raus.
Ja, gut, und die Kirche kann auch über den Deckmantel drüber legen, ja?
Also von vielleicht sollte die Kirche einfach Prostituierte anstellen.
Ja.
Zur Befriedigung der männlichen Pfarrer, die nicht heiraten dürfen.
Ja, das ist es halt. Also ich frage mich halt, warum es Kinder sein müssen. Weshalb dann dieser Drang besteht, sich Kinder zu schnappen. Und vor allem dann Jungs. Also das ist so, für mich macht nicht so wirklich Sinn einfach, ja. Aber gut, das macht sowieso keinen Sinn, aber...
Das wird mir eh ein Rätsel bleiben, wie man auf Kinder stehen kann oder wie man auf Tiere stehen kann. Es gibt ja noch viel, gibt ja sehr viele, sehr fragwürdige Vorlieben, sag ich einfach mal.
Müsste man vielleicht mal von einem Psychologen einordnen lassen, ob der da eine Meinung oder eine Ansicht zu hat oder eine Erklärung mit vielleicht Sicherheit. Auch. Wie sich dieses Verhalten einfach erklären lässt, dass man dann auf junge Kinder steht oder diese Kinder dann halt zur Befriedigung nutzt, sage ich jetzt mal. Also das ist für mich
sowas. Es ist ein Benutzen.
Ja, also es ist, sagen wir mal so, es hat mich einfach sehr beschäftigt, das Thema, und ja, es wird wahrscheinlich auch die nächsten Jahre nicht besser werden.
Wollen wir so ein bisschen Richtung Ende, sag ich mal positive Erfahrungen preisgeben. Weil ich weiß, dass als du in den USA warst, du gerne in die Kirche gegangen bist.
Ja, tatsächlich bin ich. Aber ich weiß auch gar nicht, woran das... Also sagen wir es uns doch, ich weiß irgendwie schon, woran es gelegen hat. Wir hatten einen sehr jungen Pfarrer in der Kirche, der selber halt auch Familie hatte oder hat immer noch. Ich glaube, David müsste jetzt mittlerweile... Mitte, Ende 40 sein, würde ich ihn jetzt mal einschätzen. Ich habe ihn ja jetzt wieder gesehen, als ich in den USA war. Und einfach jemand, der über das alltägliche Leben spricht. Der hat zwar auch seine Bibelverse, die er daraus zitiert, aber er bezieht diese Verse nicht nur auf die Bibel, sondern auch auf den Alltag, sage ich jetzt mal.
Und du hast halt gerade wirklich gesagt, der steht halt komplett im Leben. Der hat Familie, der streitet sich mit seinen Kindern über die Mathehausaufgaben.
Richtig, genau.
Der hat so einen ganz normalen Alltag, ich sag mal so wie du und ich auch.
Ja.
Und ist dann lebensnah. Und du meinst, dass ihr voll viel gesungen habt.
Ja, es ist halt auch gar nicht so steif. Weißt du, du hast eine Band, die da vorne steht, ja, bestehen aus Klavier, Schlagzeug, teilweise Cello, Klarinette, alles Mögliche. Du hast da teilweise bis zu 7 Personen vorne stehen auf der Bühne. Und ich weiß nicht, es ist was anderes. Diese Lieder, die du da hast, sind nicht diese... Ja, genau, richtig, ja. Das bringt es ganz gut auf den Punkt. Sondern du hast tatsächlich Lieder, die du auch von Bands im normalen Radio dort hörst, ja. Und ich glaube, das ist das, was vielleicht eher so diese Nähe schafft oder diese Brücke baut zwischen Kirchengänger und Kirche an sich, weißt du so? Dass du versuchst, nicht auf alten Brücken das aufzubauen, sondern neue Brücken baust.
Ja, und die Leute wirklich in ihrem Leben abholst und nicht...
Richtig.
Die Leute gehen in die Kirche und dann, wenn sie in dieser Kirche sind, dann ist das aber auch nur dieser Bereich Kirche, sag ich mal. So funktioniert es in der Kirche. Und wenn ich da wieder rausgehe, dann ist da irgendwie wieder mein normaler Alltag, sondern die Kirche holt die Menschen in ihrem Alltag ab. Und
genau, ja.
Ja.
Und du hast halt auch viel mehr Aktivitäten, die irgendwie durch die Kirche da arrangiert werden. Also sei es, dass sie nach Kambodscha fahren und da halt ein Dorf unterstützen, indem sie da helfen beim Aufbau, was auch immer. Ne? Du hast diese Bibelstunden, die jede Woche halt abgehalten werden. Aber da sitzt du nicht steif mit anderen zusammen, sondern du hast dann Dinner, was du zusammen kochst, ja. Und sagen wir mal so, die eigentliche Bibelstunde ist so ein bisschen nebensächlich. Du hast halt einfach dieses Zusammenkommen als Gemeinschaft mit Leuten, die halt denselben Glauben teilen, die vielleicht auch dieselben Werte wie du haben und worauf man halt einfach dann Diskussionen drauf ausbauen kann.
Es ist ja etwas, was ich prinzipiell gut finde, also die meisten christlichen Werte. Ich meine, darauf beruht unser ganzer Rechtsstaat hier in Deutschland und das ist etwas, was man durchaus schützen sollte und das ist gut so und da bin ich froh drum. Ja, wie gesagt, nur den ganzen anderen Rest brauche ich halt nicht.
Ja.
Aber selbst ich habe eine schöne Erfahrung mit der Kirche.
Oh, okay.
Also nicht ich persönlich, aber es ist auch nicht in Deutschland, muss man sagen, sondern in Italien.
Okay.
Da sind wir ja ein paar Jahre hintereinander immer in so einen Ort gefahren, direkt am Meer, an der Adria. Und da ist wirklich an der super belebten Einkaufsstraße.
Ja.
Wirklich, da ist jeden Abend Party eigentlich, ist die Kirche.
Ja.
Es ist Italien, da beginnt der Gottesdienst auch erstmal abends um 9 oder so.
Okay.
Und als wir da das erste Mal vorbei sind, während der Gottesdienst war, haben wir eigentlich unseren Augen nicht getraut.
Okay.
Das war eine, es ist keine besonders große Kirche, recht, eigentlich recht klein. Man muss auch sagen, dass der Ort, ich glaube, der hat so zwischen 30 und 35.000 Einwohner.
Ja.
Und wenn im Sommer aber Urlaubssaison ist, dann sind da locker doppelt so viele Menschen. Deswegen ist im Sommer okay. Da Party.
Ja.
Im Rest des Jahres, also Einheimische gibt's da verhältnismäßig wenig eigentlich. Die Kirche ist jetzt nicht so groß. Und wirklich an der Kirche, also du hattest die Kirche, den Zaun da drum,
ja.
Und das war ein Spielplatz.
Ach süß, ja.
Also du hattest, neben dem Kirchenschiff stand die Schaukel.
Geil.
An die Kirche ran ragte der Sandkasten.
Ja.
Und damit die Eltern, die draußen auf ihre tobenden Kinder aufpassen konnten,
ja.
Hingen an der Außenseite der Kirche riesige Fernseher, die den Gottesdienst
Nein.
von drinnen nach draußen gestreamt haben.
Ach, wie geil.
Und das war ja so vor über 10 Jahren.
Ja.
Zwischen 10 und 15 Jahren ist das geil. Schon her. Und das ist Kirche, katholische Kirche in Italien.
Fortschrittlicher halt, ne?
Und denkst du, wie geil. Die Eltern, die saßen da auf der Bank. Die hatten die Kinder so ein bisschen im Blick, haben trotzdem dem Gottesdienst gefolgt, haben da gebetet. Und die Kinder hatten Spaß, da ist es wieder. Mhm. Während ich keinen Spaß hatte. Hä? Diese Kinder hatten an der Kirche ihren Spaß.
Mhm.
Und irgendwann sind die alt genug und sitzen neben ihren Eltern und beten mit.
Ja.
Und ich habe eine italienische Freundin, du kennst sie auch.
Ja.
Die, wo der katholische Glauben schon auch eine große Rolle spielt.
Ja.
Hier in Deutschland lebt, aber auch hier in der Stadt in der italienischen Gemeinde ist.
Wir hatten da mal eine ganz lange Autofahrt, sagen wir es mal so.
Stimmt, ihr seid mal eine Zeit lang häufiger hin und her gefahren.
Genau, gemeinsam. Richtig. Und da hatten wir auch einmal tatsächlich das Thema Religion, Glaube, Kirche.
Mhm.
Es war schon interessant, ihre Sichtweise zu hören, weil ich das auch voll nachvollziehen konnte, auch vor dem Hintergrund der Familie, was sie da so erzählt hat.
Ja.
Und das ist halt... Aber da sind wir auch wieder Glaube
und Kirche.
Kirche, weil ich der Glaube in ihrer Familie einfach so eine Riesenrolle spielt, aber das auf basierend darauf ist, was der Familie widerfahren ist.
Ja.
Und ich kann verstehen, dass ein Glaube dir wahnsinnig viel Kraft geben kann.
Ja, ja. Deswegen, dagegen habe ich gar nichts. Und wenn gewisse kirchliche Räume den Menschen dabei helfen, zum Beispiel mit solchen Situationen fertig zu werden, ist das klasse.
Ja, auf jeden Fall. Dafür muss ich auch sagen, ziehe ich meinen Hut vor meiner Gastfamilie, weil die einfach ihren Glauben haben, der sie durch die letzten Jahre gebracht hat, wo sie viel Verlust erleiden mussten und der sie einfach weiterhin daran hat glauben lassen, dass es irgendwann wieder besser wird. Und das ist das, wo ich wirklich, wenn ich das hätte, glaube ich, also ich habe zwar auch einen Glauben an gewisse Sachen, aber nicht den Glauben, den sie haben, ja.
Mhm.
Aber ich denke schon, dass dir der Glaube halt einfach teilweise auch eine Last von den Schultern nehmen kann. Und ja, das finde ich bemerkenswert.
Hm. Das sind eigentlich ganz schöne Schlussworte.
Hm. Ja. Ja, ihr seht, wir hatten sehr viel zum Diskutieren, aber es ist auch einfach ein Thema, was uns beschäftigt.
Ja.
Was
häufiger,
in der Zukunft.
Eigentlich häufiger als
ich
das denke. Dafür, dass ich, wie gesagt, damit gar nichts mehr im Hut habe eigentlich, kommt da trotzdem immer wieder so viel hoch.
Ja. Wird die nächsten Jahre wahrscheinlich nicht anders werden. Also es wird immer Gesprächsstoff da sein. Wir hoffen, dass euch das jetzt nicht allzu sehr runtergezogen hat. Uns würde uns aber natürlich auch interessieren, wie ihr dazu steht. Wie steht ihr zu Glaube, Religion, Kirche? Seid ihr noch Teil der Kirche? Seid ihr ausgetreten? Wenn ja, was waren eure Gründe? Was sind eure Gründe, noch drinnen zu bleiben in der Kirche? Wie habt ihr den Weg, vielleicht wenn ihr gläubig seid, zum Glauben gefunden? Schreibt uns gerne ein paar Nachrichten. Wir würden uns sehr dafür interessieren.
Genau. Das sind ja jetzt immer erstmal nur unsere Meinungen und Ansichten, unsere Erfahrungen. Wir haben es ja, glaube ich, jetzt ein paar Mal schon gesagt. Glaube kann auch was unglaublich Tolles sein.
Mhm.
Deswegen wollen wir da eigentlich auch niemanden von abbringen.
Nee.
Nur es sind eben so ein paar Dinge. Ich glaube einfach mal, dass wir uns da zum größten Teil einig sind, die halt einfach so gar nicht gehen.
Ja, und damit beenden wir diese Folge.
Genau. wir hoffen, ihr hattet trotzdem Spaß und es war irgendwie unterhaltsam. Und wir haben vielleicht auch das nächste Gespräch angeregt. Mhm. Wie immer, folgt uns vor allen Dingen auf Instagram und YouTube. Vor allen Dingen aber auf Instagram, weil wir da dann doch ein bisschen aktiver sind und ihr da eben genau an solchen Umfragen teilnehmen könnt. Und ansonsten gebt uns überall 5 Sterne, vor allen Dingen auf Spotify. Und ja, das war's von mir.
Wir freuen uns aufs nächste Mal mit euch. Und bis dahin bleibt gesund. Take care, wie man so schön im Englischen sagt. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Bis dann.
Ciao. Ciao.